Liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus Epheser 1, gleich ab Vers 1 bis Vers 14. Ich habe mich entschieden, sonst habe ich meistens die Schlachterübersetzung, heute die Lutherübersetzung zu wählen. Epheser 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus. Was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, liebe Geschwister, wir schreiben ja nicht nur ein neues Jahr, das Jahr 2020, sondern wir haben auch ein neues Jahrzehnt. Und für viele Menschen bedeutet dieser alljährliche Neuanfang auch ein Überdenken all der liebgewordenen Gewohnheiten, vielleicht auch ein Überdenken der kleineren oder größeren Laster, wie man so sagt. Man denkt darüber nach, was man denn ändern könnte und an welcher Stellschraube seines Lebens man denn noch drehen könnte. Funk, Fernsehen, Zeitschriften oder auch das Internet geben einem dabei immer neue Tipps, wie man sich selbst und, auch das ist gerade sehr modern, vielleicht auch seine Kinder optimieren könnte. Und auch im Großen, wenn wir Nachrichten schauen, sehen wir, dass auch im Großen geht es im Moment darum, was wir Deutschen, was Europa, was die Welt tun kann, damit sie nicht untergeht. Im Kleinen bei uns mag es vielleicht der Wunsch nach Gewichtsreduktion sein oder der Wunsch mit dem Rauchen aufzuhören oder vielleicht auch der Wunsch, seinen Körper in Topform zu bringen. Im großen Rahmen geht es dann, momentan ist das ja das beliebteste Thema, um die Reduzierung des CO2-Ausstoßes oder vielleicht auch den Schutz der Weltmeere. Oder vielleicht auch die Wiederaufforstung des Regenwaldes. An allen Fronten kämpfen wir und wir mühen uns ab, Und wir versuchen, unsere Welt ein bisschen besser zu machen. Und abends, liebe Geschwister, gehen wir gerne ins Bett. Wir sind beruhigt, wir sind zufrieden. Wir haben ja was geleistet. Wir haben ja was geschafft. Ja, wir Menschen streben danach, durch unser Tun etwas zu erreichen. Ich habe mich heute Morgen gerade mit einem Bruder unterhalten, hier in der Gemeinde. Ich fand das ganz witzig. Der Bruder war eine Zeit lang krank. So, ich war ja auch jetzt ein paar Tage krank. Und ich kenne das Gefühl, man möchte dann auch wieder etwas tun. Ja, man möchte aufstehen, man möchte arbeiten. Man hat so das Gefühl, so im Bett zu liegen, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja, wir Menschen versuchen etwas durch unser Tun zu erreichen. Und versteht mich hier bitte auch überhaupt nicht falsch. Es ist richtig, es ist wichtig, dass wir als Menschen mit unserer Hände Arbeit etwas schaffen. Dass wir uns mühen, dass wir kämpfen, dass wir streben, damit unsere Familien was zu essen haben, ein Dach über dem Kopf. Das heißt, Faulheit und Nichtstun ist nicht christlich. Aber wichtig ist es, die Prioritäten im Leben richtig zu setzen. Seit geraumer Zeit denke ich immer wieder über unsere Gemeinde nach. Wir sind nicht viele. Als meine Frau und ich vor einigen Jahren hier in die Gemeinde wechseln wollten, da hat ein Bruder mich zur Seite genommen und hat gesagt, Pet, geh nicht in die Gemeinde, denn diese Gemeinde ist eine aussterbende Gemeinde. Unlängst stand ich mit einem Bruder vor den Fotos, die hier bei uns in der Gemeinde hängen. Da sind die Gemeindefeste abgebildet. Und der Bruder stellte fest, wer alles schon gestorben war oder wer die Gemeinde in Richtung einer anderen Gemeinde verlassen hat. Ja, das waren nicht wenige. Und diese Gedanken, die treiben mich auch immer und immer wieder um und ich gehe vor Gott und ich frage ihn, Herr, warum sind wir vergleichbar doch so wenige? Liegt es an uns? Gibt es Dinge innerhalb der Gemeinde, die dich betrüben und die keine neuen Geschwister zu uns kommen lassen? Oder ist es vielleicht so, dass du, Herr, absichtlich nur wenige neue Geschwister hast kommen lassen, um uns alle hier zu prüfen, ob wir wirklich zu dir stehen? Auch wenn sich die Reihen lichten. Glauben wir noch fest an dich oder flüchten wir uns in die vermeintlich sichere Schar einer größeren Gemeinde? Vielleicht, auch das ist ein Gedanke, der mir immer wieder durch den Kopf geht, vielleicht ist unsere Gemeinde aber auch eine viel größere Gemeinde, als wir es uns vorstellen können, da es viele Geschwister gibt, die vielleicht unsere Predigten nur im Internet hören und die Gemeinde hier vor Ort in Wuppertal vielleicht im Leben niemals direkt besuchen werden. Einige Fragen, die ich gerade gestellt habe, ich weiß nicht, ob du die Antwort kennst. Ich kenne sie nicht. Der Herr wird seinen souveränen Weg hier gehen, egal ob wir seine Wege immer nachvollziehen können. Und doch möchte ich heute Morgen einige Gedanken mit uns teilen, die ich in nachfolgenden Predigten, so Gott will, noch erweitern werde. Und Grundlage ist der Brief an die Epheser, den Paulus verfasst hat. Diese Gemeinde in Ephesus, vielleicht ein paar Worte mal dazu, kommt in der Bibel meines Wissens dreimal vor. Und zwar wird da über einen Zeitraum von fast 50 Jahren, einem halben Jahrhundert, dreimal von gesprochen in der Bibel. Das erste Mal ist es Paulus auf seiner zweiten und dritten Missionsreise in den 50er Jahren, wo er in die Stadt Ephesus reist. Das finden wir in der Apostelgeschichte. Diese Stadt Ephesus, das war eine berühmte Stadt. Eine Stadt, die Mittelpunkt auch wohl des heidnischen Glaubens, Aberglaubens war. Man hat die Fruchtbarkeitsgöttin Artemis verehrt. Man baute ihr zu Ehren einen riesigen Tempel. Er zählte auch zu den sieben Weltwundern. Dort fand das heilige Standbild dieser Göttin seinen Platz. Und Paulus verbrachte wohl 3 Jahre in Ephesus. Das ist eine vergleichbar lange Zeit. Es ist wohl der längste Aufenthalt in einer Gemeinde gewesen, den Paulus hier zugebracht hat. Die Gemeinde in Ephesus blieb natürlich nicht verschont von Anfechtungen, von Angriffen. Ja, das zweite Mal, dass die Bibel uns etwas über die Gemeinde in Ephesus berichtet, ungefähr 10, 15 Jahre später, 60, 65 nach Christus, das ist diese Stelle jetzt, als Paulus diesen Epheserbrief geschrieben hat. Wir haben in Ephesus Heidenchristen, Menschen, die also zunächst mal aus dem Heidentum kamen und sich dann wohl bekehrt haben. Die Menschen, die aus dem Heidentum kamen, sind uns eigentlich relativ ähnlich, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus. Das heißt, wir alle hatten irgendwo ja auch ein Vorleben. So ging es diesen Heidenchristen auch. Und man musste sie immer wieder auch an ihren früheren Lebenswandel erinnern. Ja, den, wie wir es vielleicht sagen würden, alten Menschen. Ja, und dass es darum geht, diesen Lebenswandel abzulegen, beziehungsweise sich durch den Heiligen Geist erneuern zu lassen. Es geht auch um die Einheit der Gemeinde, die wichtig ist. Und zum dritten Mal erfahren wir etwas über die Stadt Ephesus, die Gemeinde in Ephesus. Das ist dann 30 Jahre später in der Offenbarung. Das ist das Sendschreiben an die Epheser. Und es ist die Gemeinde, die erste Gemeinde, die da erwähnt wird. Und es ist die Gemeinde, die ihre erste Liebe, wie es so schön heißt, verließ. Und diese Gemeinde hat gekämpft und nach 40 Jahren des Kampfes ist sie nun, vielleicht könnte man sagen, erkaltet. Aber, und das ist das Wunderbare an der Botschaft des Neuen Testamentes, wir hatten es heute Morgen auch in der Gebetsrunde, Ephesus ist nicht verloren, es geht darum, Buße zu tun und umzukehren. Das ist sozusagen die Botschaft auch nochmal an die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung. Nun, wir befinden uns, wie gesagt, jetzt im Moment an der zweiten Stelle, wo die Bibel Ephesus erwähnt und Paulus schreibt nun seinen Brief an die Gemeinde. Und dieser Brief soll uns mal dazu dienen, der Frage nachzugehen, wie sieht denn eigentlich eine Gemeinde zur Ehre Gottes aus? Denn wenn wir die Frage, die ich gerade eben auch gestellt habe, wirklich ernst nehmen und sie nicht so floskelhaft stellen, die Frage nämlich, warum beispielsweise unsere Gemeinde doch recht wenige Mitglieder hat, wo es doch andere Gemeinden in Wuppertal gibt, wo vielleicht sogar die Sitzplätze ausgehen. So müssen wir uns die Frage nach der Gott ehrenden und Gott verherrlichten Gemeinde offen stellen. Ich meine, wir sind ja in Wuppertal, also wenn wir nach Amerika schauen, da gibt es Gemeinden mit mehreren tausend Mitgliedern. Ja. Und daher Stellen wir uns die Frage mal. Paulus beginnt seinen Epheserbrief mit folgenden Worten. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir diese Worte lesen, dann werden wir merken, dass der Apostel Paulus, als er hier an die Leser in Ephesus schreibt, gleich am Anfang eine Richtung vorgibt. Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Was ist gleich am Anfang am wichtigsten für Paulus? Was steht eigentlich für ihn am Anfang aller Unterweisung und aller Unterstützung für die Geschwister in Ephesus? Was ist bei Paulus das Fundament? Nun, zweimal erwähnt er unseren Herrn Jesus Christus und einmal den Willen Gottes. Für Paulus war es unumstößlich wahr, dass er seine Rolle nur ausüben konnte, da sein Apostelamt dem souveränen Willen Gottes entsprungen war. Nicht er hatte sich in dieses Amt eingesetzt, sondern Gott war es, der ihn gezogen, der ihn, und das ist ganz wichtig, glaube ich, der ihn bei Damaskus in die Demut führte und der Paulus zu dem machte, wer er dann am Ende auch war. Außerdem war Paulus ein Apostel Jesu Christi, sein Fundament war der gekreuzigte und wieder auferstandene Herr Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wie sieht es da eigentlich mit uns heute Morgen aus? Wie steht es mit dir? Wie steht es mit mir? Wie steht es mit unserer Gemeinde? Sind die Ältesten eigentlich Älteste, weil sie die Aufgabe unbedingt übernehmen wollten, ihrer eigenen Ehre zuliebe? Predigen in unserer Gemeinde Männer, denen es um ihre Belange, ihre Wünsche, ihre Ehre geht? Oder haben wir alle nur die Ehre Gottes im Blick? Ist unser sonntäglicher Gottesdienst wirklich ein Dienst für Gott oder dient er anderen Zwecken? All dies sind Fragen, die wir uns heute Morgen stellen wollen, auch wenn sie vielleicht hart klingen und zu schmerzhaften Antworten führen könnten. Diese Fragen stellt man nicht, mögen manche denken. Wenn wir nun die weiteren Verse unseres Briefes anschauen, so werden wir bei Paulus ein Muster erkennen. Ein Muster, welches wir auf alle Fragen, den christlichen Glauben betreffend, anwenden können. Und wir wollen uns dieses Muster einmal anschauen. Wenn wir uns der Frage annähern, ob eine Gemeinde wirklich Gottes Ehre zum Ziel hat, was können wir tun? Nun, zuallererst sollten wir uns mal ihre Predigten anschauen. Wir sollten uns ihre Lieder anhören und wir sollten uns ihre Verlautbarungen genau anschauen. Und diese Frage, liebe Geschwister, ist für viele Menschen ja nicht nur eine theoretische, sondern sie wird dann praktisch, wenn der Wunsch nach christlicher Gemeinschaft, der Wunsch im Glauben und in der Erkenntnis zu wachsen, der Wunsch nach Gottes Wort dazu führt, dass ein Mensch, ein Gläubiger, ein Neubekehrter auf der Suche nach einer passenden Gemeinde ist. Am Rande bemerkt ist das übrigens ein Aspekt, der vielen gar nicht so bewusst ist, wenn man hört, wo ziehst du hin? Man kauft ein neues Haus, man sucht sich eine Wohnung. Oftmals sind es Gründe wie, dort gefällt es mir gut, es war billig, der Weg zur Arbeit ist nicht so weit. Die Frage ist, ob es nicht eigentlich heißen müsste, dort gibt es auch eine Gemeinde, wo ich mit meiner Familie gerne hingehe. Nun, in einer Stadt wie Wuppertal gibt es ja doch eine recht große Auswahl von Gemeinden. Und die Frage mag ja sein, soll es eine katholische sein, vielleicht eher eine evangelische? Ist es vielleicht eine Brüdergemeinde oder vielleicht auch eine Pfingstgemeinde? Gibt es nur eine einzige Gemeinde und alle anderen sind abgefallene? Oder gibt es auch mehrere Optionen? Welche sind eigentlich die Maßstäbe, um dies zu entscheiden? Nun, wenn wir uns wieder Paulus anschauen. Er sagt ab Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Es gibt Menschen, die brauchen 500 Seiten, um nichts zu sagen, und Paulus braucht wenige Zeilen, um klarzumachen, auf was es ihm ankommt. Welches sind die Maßstäbe des Paulus? Welches ist sein Fundament? Nun, im Mittelpunkt steht Gott der Herr und sein Sohn, unser Herr Jesus Christus. Der Herr alleine war es, der uns durch seinen Sohn gesegnet hat. Gott war es in Jesus Christus, der uns erwählt hat. Es war sein souveräner und unergründlicher Wille, dass er uns, bevor wir geboren worden sind, vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Gott, der Herr, traf seine Wahl. Er sitzt hier im Regimente, unsere Heiligkeit, durch des Herrn Opfertod am Kreuz von Golgatha erkauft, dient allein wem zur Ehre? Gott zur Ehre, ihm zur Ehre. Er war es, der uns vorherbestimmt hat. Sein Wille allein war hier wirkmächtig. Wir sind dadurch in ein Kindschaftsverhältnis eingetreten, welches ganz allein durch Gott begründet wurde. Und das Ergebnis all dessen ist, dass Gott allein gelobt wird und seine unermessliche Gnade an uns, die wir noch Sünder waren. Am Ende steht die unverdiente Begnadigung, erkauft und erwirkt durch den Tod des Herrn Jesu am Kreuz. Und weil das alles so ist, heißt es bei Paulus nun weiter, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Wenn wir uns also eine Gemeinde anschauen, so sollten wir uns die Frage stellen, wer ist hier eigentlich für unsere Erlösung verantwortlich und wer nicht? Was lehrt die Gemeinde eigentlich dazu? Ist es das Erlösungswerk von Golgatha plus unsere Bemühungen und Anstrengungen? Wird das Werk der Heiligung, welches die Bibel immer und immer wieder betont, mit dem Erlösungswerk vermischt? Wird den Gläubigen vermittelt, dass es ihres Zutuns, ihrer Handlung, ihrer Heiligung bedürfe, damit sie dereinst in den Himmel eintreten können? Wird vielleicht auch betont, dass nur diese eine Gemeinde oder diese eine Gemeinschaft das Heil garantieren könne? Ist alles auf die Leiterschaft dieser einen Gemeinde ausgerichtet? Ist es nur der Prediger allein dieser Gemeinde, der dazu berufen ist, das Wort Gottes klar und unmissverständlich zu verkündigen? Wenn wir die Fragen mit Ja beantworten können, so sollten bei uns die Alarmglocken angehen. All diese Aussagen sind nämlich nicht biblisch. Im Gegenteil. Die weltweite Gemeinde Gottes, und ich betone das genauso, die weltweite Gemeinde Gottes, sie hat eine Funktion und eine Aufgabe: Gottes Herrlichkeit und seines Sohnes Erlösungswerk zu verkündigen. Keine Gemeinde ist da zunächst einmal besser oder schlechter, sofern sie sich an diese Wahrheit der Bibel wirklich hält. Das heißt, dass die Erlösung in ihm, in Jesus Christus ist, durch sein Blut. Es ist seine Gnade, die er uns hat widerfahren lassen. Es gibt Menschen, die, da kommen wir vielleicht an den Punkt der Lieder, schon wegrennen wollen, wenn sie manche modernen Lieder hören. Aus dem einfachen Grund, dass viele der heutigen Texte absolut ich-bezogen sind. Da geht es nur um mich. Bei Paulus wird nicht das Ich betont, da wird das Er betont. Er, der Herr Jesus und sein Blut. In ihm allein haben wir die Vergebung unserer Sünden. Und diese Vergebung, auch das ist wichtig, die gibt es nicht für Geld und nicht für Gold, sondern nur aufgrund seiner Gnade. Wir Menschen sind ja oftmals misstrauisch und das ist auch berechtigt. Und man sagt immer, Mensch, lies das Kleingedruckte. Wir werden hier bei Paulus und in der gesamten Bibel kein Kleingedrucktes finden, kein Aber. Keine versteckten Anweisungen oder weitergehenden Forderungen. In diesen Worten des Paulus gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, dass wir Menschen zu unserer Errettung nur ein Fünkchen beitragen könnten. Und doch, liebe Geschwister, versuchen wir Menschen immer wieder durch unser Tun Pluspunkte bei Gott einzuholen. Und das Schlimme daran ist, glaube ich, dass wir durch unsere erbrachte Leistung in einen gewissen Hochmut verfallen, der dann unser Tun auch zu stark betont und uns besser dastehen lässt als andere Menschen. Aber das, liebe Geschwister, sollte so nicht sein. In 1. Timotheus macht Paulus dies ab Vers 12 übrigens auch deutlich. Ich danke, allein das Wort Dank, liebe Geschwister, das ist interessant, für was Paulus hier immer wieder dankbar ist. Sind wir immer dankbar oder sind wir oftmals undankbar? Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Wir alle sind Sünder, liebe Geschwister. Wie bei uns an der Gemeinde so schön das kleine Schildchen prangt: Sünder willkommen. Deshalb sind auch alle Menschen hier in der Gemeinde willkommen, da wir alle Sünder sind. Und Paulus ist uns hier ein Vorbild. Nicht natürlich etwa darin, dass wir nun alle fleißig sündigen sollen, sondern dass Paulus uns voranging, dass er allein durch Gottes Gnade stark gemacht wurde und nun ein Vorbild für uns alle wurde. Es war nicht, und gerade bei Paulus, wäre das natürlich, das macht er ja auch deutlich, durchaus berechtigt gewesen. Es ist aber nicht seine Belesenheit, seine Kenntnis der Heiligen Schriften, die ihn in irgendeiner Weise vor Gott gerecht gemacht hätten. Nein, auch der Apostel Paulus hatte absolut nichts zu bringen. Er war ein Lästerer, er war ein Verfolger. Aber, und das ist das Interessante, das war ihm, bevor Gott in sein Leben trat, gar nicht so bewusst gewesen. Wir lernen daraus, es gibt Menschen, die sind nach eigener Überzeugung mit Gott unterwegs und tun doch furchtbare Dinge und wissen doch von dem lebendigen Gott gar nichts. Ja, so ist es auch mit uns heute so, dass wir als natürliche Menschen überhaupt nicht bemerken, dass wir Sünder vor Gott sind. Wir haben, so platt das Argument auch erscheinen mag, wenn ich Gespräche führe, kommt das immer wieder. Wir haben doch keine Bank überfallen. Wir haben doch keinen Menschen getötet. Das fällt uns ein bei Sünde. Ich gehe mal davon aus, die meisten, die hier sitzen, haben noch keine Bank überfallen. Und trotzdem können wir nicht vor Gottes heiligem Gericht bestehen. Verkündigen wir das wirklich so den Gläubigen? Ist dies die Wahrheit, die wir von der Kanzel in den Raum rufen, oder haben wir Angst, das Kind so direkt beim Namen zu nennen? Ja, es ist vielleicht nicht einfach. Was machen wir, wenn sich wirklich einer in die Gemeinde verirrt hat? Der sitzt dann da. Sollen wir ihm so hart die Wahrheit wirklich sagen? Nun, die Bibel scheut sich nicht, diese Wahrheit offen auszusprechen. Doch, die Bibel geht noch einen Schritt weiter und auch das möchte ich heute noch einmal betonen. Und diesen Schritt, den die Bibel hier weitergeht, der ist für viele Menschen ein Affront. Da hört für viele der Spaß auf. In Vers 11 heißt es hier: In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Liebe Gemeinde, die Heilige Schrift spricht hier klar und deutlich davon, dass Gott einen eigenen Willen hat und dieser Wille steht, der steht sogar über unserem Willen. Das ist im Jahre 2020 für viele wahrscheinlich schon inakzeptabel. Und dieser Wille Gottes, der ist so wirkmächtig, dass er alleine vorherbestimmen kann, dass dereinst ein Mensch zu Gott kommen wird und in ein Erbschaftsverhältnis eintritt. Und der Wille ist so stark, dass ein Mensch sich hier nicht wehren kann. Und das heißt auch, dass ohne Gottes Zutun niemand auf dieser weiten Erde jemals zu dem Herrn Jesus Christus kommen kann. Das betrifft auch Aktionen, wie ich sie mehrmals schon selbst miterlebt habe, wo Menschen aufgefordert werden, nach vorne zu kommen und sich zu Jesus Christus zu bekennen, sich für ihn zu entscheiden. Und hier ist wichtig, dass wir wirklich unsere Bibel auch genau kennen. Kennen heißt übrigens nicht, dass wir als menschliche Wesen alles nachvollziehen können. Ja? In Johannes 6 heißt es in Vers 43, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Der Vater, der Sohn. Wollen wir heute Morgen noch einmal zusammenfassen, welche Botschaft uns Paulus mit diesen Zeilen an die Epheser mitteilen möchte? Wir als Gläubige sollten unser Leben immer wieder im Spiegel Gottes, im Spiegel der Bibel betrachten. Was jetzt einer sagt, aber ich habe mich noch nicht für Jesus entschieden. Ich bin noch gar nicht bei Gott. Nun, auch für dich gilt, betrachte dich im Spiegel Gottes. Die Bibel ist der Spiegel, in den du schauen kannst. Und wir alle, wir Gläubigen, wie auch die Ungläubigen auch, oder die, die sagen, ich bin mir noch nicht sicher, wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, ob wir unsere Prioritäten im Leben richtig setzen. Stehen wir auf einem soliden Fundament? Steht Gott alleine im Fokus? Oder sind es unsere Aktivitäten, unsere Wünsche, unsere Begierden? Geben wir bei allem Gott die Ehre? Oder klopfen wir uns lieber selbst auf die Schulter, weil wir so fleißig und so unermüdlich für Gott geschuftet haben? Sind wir wirklich mutig genug, den Menschen die ganze biblische Wahrheit zu verkünden? Oder halten wir uns aus Menschenfurcht zurück? All diese Fragen lasst uns heute Morgen mutig stellen. Lasst sie uns wirklich alle, jeder für sich persönlich, als Gemeinde, als Älteste, vor Gott bringen. Lasst uns die Frage vom Anfang auch die Grundlage unserer Gebete in den nächsten Tagen und Wochen sein. Herr, sind wir wirklich eine Gemeinde zu deiner Ehre oder nicht? Hilf uns zu erkennen, was dein Wunsch und dein Wille an dieser Stelle ist. Amen.